ich Gott damit reinnehmen. Und deswegen habe ich der Predigt den Titel heute gegeben: Gott auf die Eins, ein Leben mit 100% Gott. Ja. Und da möchte ich heute mit euch reingehen und mal ehrlich, es ist sinnvoll. Es ist sinnvoll, sein Leben mal zu reflektieren, weil warum lebst du eigentlich so, wie du lebst? Warum verhältst du dich so, wie du es tust? Warum gehst du mit deinen Mitmenschen so um, wie du es tust? Warum arbeitest du da, wo du gerade arbeitest? Warum arbeitest du so, wie du es gerade tust? Warum behandelst du deinen Ehepartner so, wie du es machst? Wieso lebst du dein Leben so, wie du es tust? Ja? Und ich möchte dich in den heutigen Vers mit reinnehmen, den wir uns da heute im Kern anschauen werden. Es ist Epheser 5, Vers 15 bis 17. Und da lesen wir: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und in diesem Vers, wie es so häufig in der Bibel ist, oder in diesen drei Versen, steckt wieder so viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Und ich möchte dich mit reinnehmen und mit dir mal etwas genauer schauen. Hey, zu was fordert uns der Vers eigentlich auf? Was bedeutet das eigentlich, was da steht? Und ganz am Anfang sehen wir, dass da steht: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Du musst wissen, dieses Wort, dieses im Ursprung griechisches Wort, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben. Dieses griechische Wort, was hier mit Ansehen übersetzt ist, also seht sorgfältig, ist das griechische Wort blepo. Und blepo bedeutet so viel wie seine Aufmerksamkeit auf etwas richten und darüber nachdenken. Das heißt, das allererste, worauf dieser Vers hier hinaus will, ist Folgendes. Er sagt: Hey, schau mal an, wie du dein Leben führst. Und dann denk drüber nach. Denk mal drüber nach, warum lebe ich mein Leben so, wie ich es tue. Und dann geht er weiter und zeigt als erstes auf, was wir nicht tun sollen. Wir sollen unser Leben nicht unweise leben und weiter. Und wir sollen es nicht unverständlich leben. Das heißt, als erstes zeigt der Vers auf: Hey, mach das mal bitte nicht. Leb dein Leben mal bitte nicht unweise und nicht unverständlich. Was bedeutet das? Das Wort, ja, etwas griechisch, hört gleich auf. Das griechische Wort, was hier mit unverständlich übersetzt wird, ist das griechische Wort affront. Und affront bedeutet so viel wie ein gedankenloser Umgang oder ohne nachzudenken. Das heißt, dieser Vers zeigt auf: Hey, leg deinen Fokus mal auf dein Leben und achte darauf, dass du es nicht ohne nachzudenken lebst. Leb dein Leben nicht gedankenlos. Das Ding ist nur, ich glaube, die meisten von uns, und da nehme ich mich selber auch teilweise mit rein, machen es so. Hey, ich lebe mein Leben so, weil es hat sich halt so entwickelt. Alle arbeiten so, also arbeite ich auch so. Das machen meine Kollegen so, dann mache ich es auch. Hey, Ehe wird schon irgendwie funktionieren, das klappt schon. Ja? Andere haben es ja auch hinbekommen, das wird schon irgendwie hinhauen, keine Ahnung. Und wir leben unser Leben so hin und die Bibel zeigt dir auf: Hey, nee, denk mal drüber nach und jetzt lebe ab sofort dein Leben nicht mehr ohne drüber nachzudenken, sondern stattdessen sollen wir unser Leben weise leben. Okay, super, danke. Also lebe ich ab sofort mein Leben einfach weise. Schön. Aber wie können wir das eigentlich tun? Wie kann ich mein Leben weise leben? Das sehen wir auch etwas später, im nächsten Vers. Wir können unser Leben weise leben, indem wir verstehen, was der Wille des Herrn ist. Wenn du sagst: Hey, ich möchte ein weises, ein gutes, ein sinnvolles Leben leben, dann schau, was Gottes Wille für dein Leben ist. Und hey, das ergibt Sinn, oder nicht? Wenn du sagst: Hey, ich möchte ein gutes Leben leben, ich möchte am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückschauen und sagen: Hey, das war ein gutes Leben. Dann solltest du dich vorher mal damit auseinandersetzen und schauen und dich mit irgendjemandem auseinandersetzen, der von Leben eine ziemlich gute Ahnung hat. Vielleicht sogar dem Erschaffer vom Leben. Derjenige, der dich geschaffen hat, der dir dein Leben gegeben hat, der Leben durchgespielt hat. Und das ist Gott. Gott sagt: Hey, ich weiß, wie ein gutes Leben funktioniert. Und jetzt schau mal, was mein Plan für dein Leben ist. Und deswegen möchte ich dich da reinnehmen in dieses Thema heute, weil ich glaube, es ist so gut und so sinnvoll, wenn wir mal schauen: Hey, was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Wie kann ich mein Leben mit ihm zusammenleben? Ja. Und das ist genau der Punkt. Und darauf möchte ich heute hinaus, dass wir genau das tun. Der erste Vers hier, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, wird von einer anderen, sehr interpretierenden Übersetzung, aber ich mag sie, übersetzt mit, mach eine genaue Bestandsaufnahme deines Lebens. Check dein Leben mal durch. Jeden einzelnen Bereich. Ich habe gerade ein paar Beispiele gebracht, du kannst da deine Beispiele mit dazu packen. Und schau, wie lebst du dein Leben? Nimm dir mal diese Zeit. Nimm dir mal die Zeit und setz dich mal hin und mach mal eine Bestandsaufnahme deines Lebens. Und jetzt kann ich mir vorstellen, und da gehöre ich auch gerne zu, dass der eine oder andere hier jetzt sitzt und sagt, hey, sorry, dafür habe ich keine Zeit. Hey, ich hab so viel zu tun, ich bin so beschäftigt mit meinem Leben, deswegen habe ich gar keine Zeit zu schauen, mal diese Bestandsaufnahme zu machen und mich mal da auseinanderzusetzen, hey, wie lebe ich mein Leben, was sind gerade Baustellen, was sind gerade Punkte und was ist eigentlich Gottes Plan? Aber diese Einstellung, lass es mich mal kurz deutlich sagen, diese Einstellung ist extrem dumm. Ja? Warum? Ich werde jetzt ein Beispiel bringen, ich werde es mit einem Vergleich bringen. Meine Frau sagt, wenn ich Vergleiche bringe, sind die meistens nicht gut und ich glaube, sie hat damit recht. Aber ich glaube, heute ist mal eine Ausnahme. Ich glaube, heute habe ich mal einen guten Vergleich, ja? Lass mich diese Einstellung, wenn du sagst, hey, sorry, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was Gottes Plan für mein Leben ist. Ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und das zu reflektieren und mich darauf auszurichten, ist genau das Gleiche wie folgendes Beispiel. Angenommen, du möchtest irgendwo hinfahren, irgendeine schöne Stadt in Oldenburg, das ist automatisch die Assoziation miteinander, schöne Stadt gleich Oldenburg. Nein, irgendeine andere Stadt. Außer die hier. Du willst irgendwo hin, völlig egal wo, sagen wir irgendeine Stadt in Deutschland, wo du dir überlegt hast, hey, das klingt gut, da möchte ich mal hin, das soll da richtig gut sein. Ich habe mal irgendeine Beispielstadt ausgesucht, du kannst dir dein Beispiel nehmen. Ich habe einfach mal die wunderschöne Stadt Katzenelnbogen genommen. Ja? Sagen wir, du möchtest nach Katzenelnbogen, weil es soll da richtig gut sein. Ja? Die Stadt gibt es wirklich. Ja? Ich habe es gecheckt. Was machst du also? Du fährst ins Auto und fährst los. Weißt du, wo du niemals ankommen wirst? In Katzenelnbogen. Warum? Weil du nicht gecheckt hast, wo du hin musst. Es ist wichtig, dass du vorher mal Google Maps anmachst oder auf eine Karte schaust, dass du sagst, hey, wo muss ich überhaupt lang? Welche Abzweigung muss ich nehmen? Weil sonst wirst du überall hinkommen, nur nicht nach Katzenelnbogen. Der eine oder andere sieht vielleicht, okay, Rhein-Lahn-Kreis muss ich irgendwo Richtung Süden, okay. Aber die wenigsten von uns werden da ankommen. Warum? Weil du dir nicht die Zeit genommen hast, mal zu checken, hey, wo muss ich eigentlich lang? Welche Route muss ich nehmen? Und das ist genau das Gleiche, wie als wenn du sagen würdest, hey, ich möchte ein Leben leben, ein gutes Leben leben, vielleicht ein gottgefälliges Leben leben, ich möchte eine gute Ehe haben, ich möchte einen guten Job haben, was auch immer. Aber du nimmst dir nicht die Zeit, mal zu schauen, hey, was ist eigentlich der Weg dahin? Wenn du in Katzenelnbogen ankommen willst, dann musst du vorher schauen, hey, was ist der Weg dahin? Wenn du am Ende deines Lebens da sein möchtest und sagen möchtest, okay, hey, ich habe ein gutes Leben geführt, dann musst du vorher mal schauen, hey, was ist der Weg dahin? Und den Weg kriegst du von dem gezeigt, der das Leben geschaffen hat. Der weiß, was er für einen guten Plan für dein Leben hat, ja? Und vielleicht ist noch der eine oder andere hier, der sagt, ja, okay, du hast gut reden, Andi, du hast noch keine Kinder. Muss ich sagen, ja, hast du recht, wird sich Anfang Mai ändern, bekommen wir eine Tochter. Ich bin mal gespannt, ich habe ja jetzt gerade gehört, es wird nur gut, es wird nur positiv, mal schauen, ich bin gespannt. Hey, und ich kann mir vorstellen, es wird tough, ja, definitiv, es wird schwierige Zeiten geben und ja, es kann gut sein, dass meine Zeit, die ich mit Gott verbringe, auch darunter leiden wird. Aber wisst ihr was, ich habe mir eine Sache fest vorgenommen. Ich habe gesagt, wenn unsere Tochter dann da ist, ist es mir extrem wichtig, dass ich weiter meine Zeit mit Gott verbringe und dass ich mich immer wieder auf ihn ausrichte. Warum? Hey, das Beste, was meiner Tochter passieren kann, ist, dass sie Eltern hat und in meinem Fall einen Vater hat, der schaut, hey Gott, was möchtest du durch mich in meine Tochter bringen? Und das zeigt es einfach, das zeigt genau das auf. Hey, das Beste, was du für dein Leben tun kannst, ist Gott damit reinzunehmen. Gott auf die Eins zu setzen und ein Leben mit 100% Gott zu leben. Also möchte ich dich ermutigen, nimm dir die Zeit, halt deinen Wagen mal an, fahr mal rechts ran und dann check mal Google Maps. Schau auf die Karte und schau, hey, was ist eigentlich der Weg dahin, wo ich hin möchte, wo ich hin soll? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Weil bevor du in Katzenellenbogen ankommst, musst du die Route checken. Bevor du in diesem Leben, was Gottes Plan für dich ist, ankommst, musst du schauen, hey, was ist eigentlich Gottes Plan? Und ich möchte dir 4 Schritte mit an die Hand geben, die du in dein Leben einbauen kannst und die du in deinen Alltag einbauen kannst, die dir helfen werden, dich immer mehr, Schritt für Schritt, näher auf Gott auszurichten. Gott immer mehr in deinen Alltag reinzunehmen, in dein Leben mit reinzunehmen. Der erste Schritt ist Bestandsaufnahme und Aktion. Bestandsaufnahme habe ich gerade erklärt, ja? Nimm dir mal die Zeit. Vielleicht heute Nachmittag eine Stunde oder irgendwann in der nächsten Woche. Und setz dich mal daran, morgens, mittags, abends, wann auch immer es bei dir passt. Und reflektier mal dein Leben. Schau mal, okay, was für Punkte sind gerade eigentlich präsent in meinem Leben? Was sind vielleicht auch Herausforderungen? Was sind Baustellen? Und schau, okay, welcher Punkt davon merkst du gerade, das ist der, der dich beschäftigt oder der, der gerade drängt? Oder der dir irgendwie auffällt, wo du irgendwie das Gefühl hast, okay, hey, das ist jetzt ein Punkt, da soll ich mal schauen. Und dann, nachdem du die Bestandsaufnahme gemacht hast, Aktion, werde aktiv. Sage, okay, Gott, was ist hier dein Plan? Bete mit ihm, sprich mit ihm drüber, lies in seinem Wort. Hey, es gibt keinen Bereich deines Lebens, wo Gott nicht irgendwas zu sagen hat. Ja? Schau mal, hey Gott, was ist eigentlich dein Plan für meinen Job? Arbeite ich eigentlich da, wo du möchtest, dass ich arbeite? Kam ich vor einem Dreivierteljahr mal drauf, ihn das zu fragen. Ist interessant, was er so dazu sagt. Hey Gott, was ist eigentlich dein Plan für meine Beziehung oder für meine Ehe? Hey Gott, was ist dein Plan für meine Freundschaften? Wie sieht's aus? Richte dich da aus, welcher Punkt es auch immer ist. Nimm dir einen Punkt, connecte dich mit Gott, schau, was sein Wort zu dem Thema sagt. Hör die Predigten dazu an. Gibt viele gute Predigten online. Gibt auch schlechte, prüft alles, das Gute behaltet, ne? Schau da. Aber geh da rein, mach eine Bestandsaufnahme deines Lebens und werde aktiv. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wiederholen. Tu das immer wieder. Es wird nichts bringen, wenn du, oder doch, es wird schon was bringen, aber nicht so viel, wenn du sagst, okay, ich richte mich einmal auf Gott aus und dann bin ich ja ausgerichtet und dann wird es den Rest meines Lebens laufen. Hey, die Situationen werden sich verändern, deine Mitmenschen werden sich verändern, du wirst dich verändern. Deswegen ist es wichtig, dass du dich immer wieder auf Gott ausrichtest. Immer mal wieder die Bestandsaufnahme machst und sagst, okay, hey Gott, wo stehe ich gerade? Wo möchtest du mit mir hin? Wo sind gerade Punkte, wo du sagst, hey, mach mal anders. Richte dich mal neu aus. Das ist der zweite Tipp. Und jetzt kommen noch 2 Tipps, die du mehr in deinen täglichen Alltag einbauen kannst. Ich kann es nur empfehlen, das sind großartige Punkte, meiner Meinung nach. Und zwar als erstes die ersten Minuten. Was meine ich damit? Überleg mal. Dein Leben besteht aus circa 29.000 Tagen, ungefähr, wenn du so um die 80 wirst. Das sind ungefähr 29.000 Tage, die du lebst. Das heißt, dein ganzes Leben besteht aus ganz vielen einzelnen Tagen. Und weißt du, jeder einzelne Tag, den du erlebst, besteht aus einzelnen Entscheidungen, die du triffst. Die Entscheidung, die du triffst, bestimmt, wie dein Tag verläuft. Ja? Und du hast nun, wenn du morgens aufstehst, ich habe das hier einfach mal mit einem Bild verdeutlicht, die Entscheidung, die du triffst, du kannst entweder eine positive Entscheidung, hier das Plus, oder eine negative Entscheidung, das Minus treffen. Ja? Und so triffst du also über den Tag positive wie negative Entscheidungen. Manchmal wissen wir es hinterher, ah, okay, das war jetzt keine so gute Entscheidung. Hey, okay, das passiert. Und so entwickelt sich dein Tag. Ja, und so läuft dein Tag immer weiter und du triffst immer mehr Entscheidungen. Und fällt dir hier was auf? Die ersten Entscheidungen des Tages, die du triffst, sind die wichtigsten. Die haben den größten Einfluss. Du kannst zu Beginn deines Tages 2 positive Entscheidungen treffen und dann 2 negative, dann kommst du trotzdem noch ziemlich weit oben raus. Während wenn du schon am Anfang des Tages 2 negative Entscheidungen triffst und dann 2 positive, dann bist du trotzdem noch ziemlich weit unten. Und es ergibt auch Sinn. Ja? Wenn ich meinen ganzen Tag Mist baue und ganz am Ende meines Tages noch eine richtig gute Entscheidung treffe, sage ich nicht, oh, heute war ein guter Tag. Ja? Und umgekehrt genauso. Und deswegen möchte ich dich da ermutigen, hey, schau mal, wie nutzt du die ersten Minuten deines Tages? Käthe hat gerade ein großartiges Beispiel gebracht. So sah es bei mir vor ein paar Jahren auch aus. Hey, ich bin in den Tag gestartet, das Erste, was ich gemacht habe, mein Handy hat mich geweckt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal durch die News gescrollt. Habe wieder angeguckt, wo Menschen sich gegenseitig umgebracht haben, wo was weiß ich, wie passiert ist und so. Anschließend durch WhatsApp gescrollt, danach durch Instagram. Und auch wenn ich mich gemerkt habe, das zieht mich irgendwie dahin, brauchte ich nicht lange nachdenken, um zum Schluss zu kommen, hey, das ist nicht die beste Entscheidung, die ich morgens treffen kann. Sondern erst eine schlechte, weil ich mich direkt auf das Negative konzentriere. Also habe ich gesagt, hey, ich mache mir das zunutze, diese Wichtigkeit der ersten Entscheidung des Tages. Und inzwischen sieht es so aus, ich lasse mich nicht mehr von meinem Handy wecken, ich lasse mich von meiner Uhr wecken. Und das Erste, was ich mache, ich stehe auf, setze mich bei uns auf die Couch, kusche mich in die Decke ein und die ersten Minuten verbringe ich mit Gott. Gar nichts Krasses, gar nichts Großartiges, sondern ich sage einfach nur, hey Gott, guten Morgen, danke für einen neuen Tag und danke, dass ich wissen darf, dass du auch heute wieder bei mir bist. Danke, dass ich wissen darf, dass es auch heute wieder im Kern nur darum geht, was du schon für mich getan hast, dass es nicht auf mich ankommt, sondern dass ich von dir geliebt bin, dass du bei mir bist. Und dann gehe ich weiter, sage, hey, okay, Gott, du siehst heute, was heute ansteht bei der Arbeit, das Gespräch mit dem Chef. Und du sagst, ich kann all meine Sorgen auf dich werfen. Hey, dann mache ich das jetzt und bete dafür, dass du mir Weisheit schenkst, die richtigen Worte zu finden. Zeig mir, was du heute durch mich in meine Frau geben möchtest. Zeig mir, was heute dein Plan ist. Ich möchte heute nicht mehr und nicht weniger tun, als die Dinge, die du für mich vorbereitet hast. Und so sorge ich dafür, dass die erste Entscheidung am Tag, die ich treffe, die so einen großen Einfluss hat, das Bild zeigt es, eine gute Entscheidung ist. Ja. Und das können 2-3 Minuten sein. Wenn du etwas mehr Zeit hast und vielleicht auch so ein Morgenmensch bist wie ich, kannst du dir noch etwas mehr Zeit nehmen, vielleicht eine tägliche Andacht hören, etwas in der Bibel lesen oder was auch immer. Aber ich möchte dich so ermutigen, schau, was sind die ersten Minuten deines Tages und richte dich da aus. Das hat so einen Einfluss auf deinen Tag und deine Tage stellen dein Leben dar. Ja. Das war der dritte Schritt. Kommen wir zum letzten Schritt. Der letzte Schritt ist Römer 12, Vers 1. Was meine ich damit? Römer 12, Vers 1 ist einfach ein Vers, der eine oder andere kennt ihn schon. Ich habe schon ein paar Mal drüber gepredigt, weil ich finde ihn großartig. Römer 12, Vers 1 drückt einfach genau diese Haltung aus, wo man sagt, okay, hey Gott, ich möchte, dass du die Priorität Nummer 1 bist. Ich möchte dich einmal mit reinnehmen. Römer 12, Vers 1, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ja, und dieser Vers, wenn du dich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, da steckt so eine krasse Herzenshaltung drin, die mir so ein Vorbild ist, wo ich sage, hey, das möchte ich auch. Und ich möchte dich ermutigen, schreib dir diesen Vers auf, drück ihn aus, pack ihn in deine Handyhülle oder klebe ihn in deine Schrankwand oder sowas. Oder lerne ihn auswendig und mach es dir zur Gewohnheit immer mal wieder, ich mache das mehrmals in der Woche, diesen Vers gedanklich durchzugehen und dich darauf auszurichten. Hey, ich habe es bei mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, immer mal wieder gehe ich gedanklich diesen Vers durch und sage, okay, hey Gott, du bist so barmherzig. Du bist der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und du hast mich gemacht, damit ich Beziehung mit dir leben kann. Was habe ich gemacht? Ich habe mich abgewendet. Ich habe Mist gebaut. Ich bin in eine andere Richtung gegangen und deswegen hast du deinen einzigen Sohn für mich gegeben. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben, um es mir wieder zu ermöglichen, dass ich Beziehung mit dir lebe, dass ich Leben mit dir lebe. Hey, du bist so großartig. Ich bin dir so dankbar für das, was du getan hast. Ich bin dir so dankbar für das, was du jeden Tag neu für mich tust. Und dann sage ich, hey, und angesichts dieser Barmherzigkeit, die du hast, weil du so barmherzig bist, was bleibt da für eine andere logische Reaktion, als dass ich sage, hey Gott, okay, du hast alles für mich gegeben und hier bin ich. Ich gebe alles dir. Mein Leben gehört dir. Ich gehöre dir. Die Zeit, die du mir gegeben hast, alles das, was ich hier noch lebe, alles, was ich hier noch bin, das möchte ich dir hingegeben leben. Aber nicht irgendwie als ein totes Opfer, was irgendwie da rumliegt, sondern als ein lebendiges, heiliges Opfer. Ein Opfer, an dem du Freude hast. Hey, das soll mein Leben darstellen, weil ich weiß, ist das Beste, was ich tun kann. Und das einzig Logische als Reaktion auf das, was du für mich getan hast. Hier bin ich, mein Leben gehört dir, ich bin dein und ich gebe es in deine Hand. Ich glaube, wenn du dieses Gebet öfter in der Woche machst, dann wird das ein Switch verursachen in dir, in deinem Leben, weil du dich immer wieder neu ausrichtest und sagst, okay Gott, du bist meine Priorität Nummer eins und ich gehöre dir, ich bin dein. Das sind die vier Steps. Und du kannst ja mal schauen, okay, was sind Punkte, wo du sagst, okay, das möchtest du bei dir mit in dein Leben einbauen. Was möchtest du tun? Hey, wir haben es uns am Anfang angeschaut. Wenn wir mal logisch drüber nachdenken, meiner Meinung nach, kommen wir zu keinem anderen Schluss als, hey, es ist sinnvoll zu schauen, was ist Gottes Plan für mein Leben? Und ich kann dir sagen, es ist nicht alles immer Blümchen und einfach und so weiter, das definitiv nicht, nein. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückschaust, wirst du zu jeder Entscheidung, die du so getroffen hast, wie es Gottes Plan war, sagen, hey, so war es genau richtig. Wozu wird das führen? Wozu wird das führen, wenn du anfängst zu schauen, okay Gott, wie kann ich ein Leben mit dir auf der Eins leben? Ein Leben mit 100% dir in meinem Leben. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Hey, lass es uns ausprobieren, ja? Aber ich will so ein paar Gedanken mitgeben. Was wird das für deine Arbeit für Auswirkungen haben? Was passiert, wenn wir sagen, okay Gott, du bist die Priorität Nummer eins. Hey Gott, wo möchtest du, dass ich arbeite? Da, wo ich gerade arbeite, ist das dein Plan oder möchtest du mich woanders haben? Und als zweites, Gott, wie möchtest du, dass ich arbeite? Wie soll ich auf meiner Arbeitsstelle, wie soll ich mich da verhalten? Ich habe von einer Firma gehört, die war in der Nähe von einer Gemeinde und die Personalabteilung dieser Firma hat vorher gecheckt, okay, alle Bewerber, die sich bewerben, wer von diesen Bewerbern geht in diese Gemeinde? Weil die gesagt haben, diese Leute, die von dort kommen, sind so krass, die können wir hier gut gebrauchen. Hey, ich glaube, das waren Menschen, die so gelebt haben, sich so ausgerichtet haben, wie Gottes Plan es war. Ja? Und mal ehrlich, das Beste, was dir oder auch deinem Chef, deiner Firma passieren kann, ist, dass du da arbeitest, wo Gott dich arbeiten haben möchte. Und zwar auf die Art und Weise, wie Gott möchte, dass du arbeitest. Zweites Beispiel. Was passiert, wenn wir in unseren Beziehungen, in unseren Ehen schauen, okay, hey, was ist eigentlich Gottes Plan für Ehe? Was ist Gottes Plan für Beziehung? Und wir sehen auf einmal, okay, sehen in Gottes Wort, okay, Männer, liebt eure Frauen. Ja, liebt sie so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und die Menschen, ordnet euch einander unter und auf einmal wird die Beziehung nicht so etwas, wie es heutzutage häufig gelebt wird. Okay, ich schaue, was kann ich von meinem Partner bekommen? Ja, wie kann ich da meinen größten Nutzen aus der Beziehung ziehen? Sondern ich schaue, okay, Gott, was möchtest du durch mich in meinen Partner geben? Und auf einmal ist es nicht mehr so, dass beide Partner von sich nehmen, sondern beide Partner schauen, okay, was kann ich meinem Partner geben? Wie kann ich ihm heute was Gutes tun? Gott, was möchtest du heute durch mich in ihn, in sie geben? Ja. Und Gott, hey, wie soll ich mit den Situationen umgehen, wo ich meinen Partner manchmal ganz schön schwierig finde? Ja. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan für unsere Ehe? Hey, Ral und ich, wir haben uns, bevor wir uns überhaupt kannten, damit auseinandergesetzt, okay Gott, was ist dein Plan? Sie hat sogar schon vorher für mich gebetet, bevor sie mich kannte. Sie hat für ihren zukünftigen Ehemann gebetet. Ja, ganz schön gut. Habe ich, glaube ich, viel von profitiert. Was passiert, wenn wir uns vorher schon damit auseinandersetzen und in eine Ehe, in eine Beziehung reingehen und mit diesem konkreten Plan, okay, das ist Gottes Plan, so stellt er sich Ehe vor. Weil mal ehrlich, Gott hat Ehe geschaffen, er weiß, wie es läuft. Er weiß, was gut ist. Was passiert, wenn du Gott in deine Freundschaft mit reinnimmst und wir wieder Freundschaften leben, wo wir sagen, okay Gott, was willst du durch mich in meine Freunde geben? Was passiert, wenn du Gott in deine Kindererziehung mit reinnimmst, wo du sagst, man, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter, da knallt gerade die Pubertät sowas von rein und ich kann nicht mehr. Ich bin gerade am Limit. Was passiert, wenn wir da sagen, okay, hey Gott, ich möchte, dass meine Kinder deine Liebe verstehen. wenn ich sie liebe und ich merke, ich schaffe es nicht aus mir heraus. Hey, ich möchte in deiner Kraft ankommen, ich möchte in deiner Ruhe ankommen. Schenk mir Weisheit in dem Gespräch mit ihnen, schenk mir die richtigen Worte, den richtigen Umgang. Hey, wie sieht's bei Kindern aus? Kann ich mich selber auch noch mit dazu zählen? Wenn in der Bibel steht, hey, ehrt eure Eltern und wir sagen, man, sorry, das geht gerade nicht. Hey, was ist da Gottes Plan? Wie, Gott, was möchtest du durch mich in meine Eltern geben? Du kannst hier alle möglichen Bereiche mit reinnehmen. Und ich frage dich, hey, wie sieht dein Leben aus, wenn du Gott auf die Eins setzt, wenn du ihn hundertprozentig mit reinnimmst und dein Leben so ausrichtet, wie es Gottes Plan ist? Hey, lass es uns rausfinden. Und als letztes, die letzte Frage. Hey, was meinst du, wie sieht Gemeinde aus, wenn wir hier hinkommen und jeder schaut, hey Gott, was möchtest du durch mich in Gemeinde investieren? Vor drei, vier Wochen wurde ich zum Thema Jugendarbeit interviewt. Eine junge Dame, die ihre Facharbeit darüber schreibt, kam hier in die Gemeinde und hat so ein paar Fragen gestellt zum Thema Jugendarbeit, aber auch allgemein zur Gemeinde. Und die vorletzte Frage ihres Interviews war, hey, was wünschst du dir von Gemeinde? Und ich habe ihr gesagt, hey, weißt du, was ich mir von jedem Einzelnen, und hey, Gemeinde besteht aus vielen Menschen, Leib, was ich mir von Gemeinde wünsche, ist, dass jeder Einzelne schaut, okay, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? In welche Gemeinde möchtest du mich haben? Ist die FCG der Ort, wo du mich haben möchtest? Und wenn ja, was möchtest du durch mich in die Gemeinde investieren? Weil ich habe gesagt, hey, stell dir mal einen Ort vor. Wie viele sind wir heute Morgen? 280, 290? Ich weiß es nicht. Roundabout. 290 Leute, die an einem Ort zusammenkommen. Und jeder schaut, okay Gott, was möchtest du durch mich hier investieren? Was wird dann passieren? Und nur als Beispiel, ich nehme einfach nur mal ein kleines Beispiel. Es gibt hier viele Beispiele. Ein kleines Beispiel. Weißt du, warum hier gerade zig Leute online diesen Gottesdienst anschauen können? Weil vor ein paar Jahren eine Handvoll Menschen gesagt haben, okay Gott, wir merken, du hast uns befähigt, du hast uns Fähigkeiten gegeben, du hast uns Know-how gegeben und jetzt haben wir die Leidenschaft, hier Technik zu installieren, dass wir die Gottesdienste online streamen können. Jetzt haben wir hier drei Kameras und die Leute können sich das online anschauen. Die Mitarbeiter sitzen gerade hinten im Technikbunker und sorgen dafür, dass dieser Stream läuft, weil Gott sie ihnen die Fähigkeit gegeben hat und die Leidenschaft gegeben hat. Hey, das ist großartig, ja? Und jetzt sitzt zum Beispiel ein Dirk gerade hinten vor der Kamera. Winkt gerade genau das. Der hat übrigens letzten Donnerstag Geburtstag, falls du ihm noch gratulieren möchtest. Ja, und investiert sich. Das ist großartig. Das ist gut. Was passiert hier, wenn jeder Einzelne schaut, hey Gott, wo hast du mir Fähigkeiten gegeben? Wo hast du mir eine Leidenschaft gegeben? Was möchtest du durch mich in dein Reich investieren? In deine Gemeinde investieren? Und das muss nicht sonntags sein. Das muss nicht auf der Bühne sein. Das kann es sein. Das kann es auch in anderen Bereichen sein. Ich weiß es nicht. Finde es heraus, sag, okay Gott, was ist die Gemeinde, in die du mich setzt und was möchtest du durch mich investieren? Hey, lass es uns herausfinden, was passiert, wenn wir als Gemeinde unseren Fokus auf Gott ausrichten und ihn hier zum Mittelpunkt machen. Ben kann nach vorne kommen und ich möchte zum Abschluss kommen und ich möchte abschließen mit einem Gebet und ich möchte dich einladen, mit mir in dieses Gebet zu kommen. Ich werde jetzt für verschiedene Bereiche beten. Ich habe schon verschiedene Beispiele gebracht. Ich habe den Job als Beispiel gebracht, ich habe die Ehe als Beispiel gebracht, ich habe Finanzen als Beispiel gebracht, ich habe vielleicht Schule, Studium, ich weiß es nicht, was auch immer für Bereiche es sind. Und ich werde gleich einfach für verschiedene Bereiche beten und ich möchte dich ermutigen, mit mir in dieses Gebet zu kommen, wenn du sagst, okay, hey, das möchte ich. Ich möchte Gott in diesem Bereich zur Nummer eins machen. Ich möchte Gott in meinem Leben zur Nummer eins machen. Und du kannst entweder mit mir in dem Gebet übereinstimmen, du kannst dein eigenes Gebet finden, kannst dein eigenes Gebet sprechen. Das kannst du in Gedanken machen, kannst es leise machen, habt ihr etwas Rücksicht aufeinander. Und dann komm einfach mit rein in dieses Gebet. Und ja, nimm es einfach an. Schau, okay, hey, ist es für dich dran? Sagst du, okay, hey, ich möchte mich ausrichten, ich möchte Gott zur Nummer eins in meinem Leben machen, ich möchte mich ihm hingeben. Und anschließend werden wir dann direkt in den Lobpreis starten. Wenn du möchtest, steh gerne mit auf, da bist du völlig frei, kannst so beten, wie du möchtest. Und wie gesagt, wenn du möchtest, komm mit mir in dieses Gebet rein. Gott, du bist so großartig. Du bist unser guter Gott. Du bist unser König. Du bist unsere Nummer eins. Und hey, wir sind heute hier. Du siehst jeden Einzelnen, der mit mir gerade übereinstimmt. Und wir sagen, hey, du sollst unsere Nummer eins sein. Du bist unsere oberste Priorität. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir für deine Vergebung. Jesus, danke dafür, dass du alles geleistet hast, dass es nicht mehr auf unsere Leistung ankommt. Und das ist so gut, das zu wissen. Und gleichzeitig ist die einzig logische Reaktion, die wir darauf haben können, ist, hey Gott, hier sind wir. Wir stehen hier. Wir geben uns dir hin. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Ja. Vater, und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, der arbeitet, oder auch für jeden Einzelnen, der arbeiten sollte, Vater, ich bete, dass du uns zeigst, wo möchtest du uns gebrauchen? Wo möchtest du, wo sagst du, hey, da habe ich dich befähigt, da möchte ich dich einsetzen, dass du arbeitest und ein Licht bist, Vater. Ich bete dafür, dass du uns zeigst, wie wir Licht für unsere Kollegen sein können, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Vater, ich bete dafür, dass du uns sagst, du sagst in deinem Wort, arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Was für ein Anspruch. Ich bete dafür, Vater, dass du uns zeigst, wie wir arbeiten können, wie wir unsere Arbeit so tun könnten, als würden wir dir direkt dienen, Vater. Dass wir dich erkennen in unserer Arbeit, dass wir unsere Arbeit wertschätzen als das, wie du sie siehst, Vater. Ich spreche deinen Segen aus über jeden Einzelnen, bete dafür, dass du ihr zeigst, wo du sie haben möchtest, wie du sie gebrauchen möchtest. Vater, ich bete auch für jede einzelne Ehe hier in der Gemeinde, Vater. Ich bete für jeden Ehemann. Du sagst, hey, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus, zeig uns, wie wir unsere Frauen, wie ich meine Ehefrau lieben kann, so wie du die Gemeinde liebst. Zeig mir, welche Schönheit du in sie gelegt hast und die du durch meine Worte in ihr hervorleben möchtest. Zeig mir, wie ich Ehe leben kann, wie du es möchtest. Vater, du hast den perfekten Plan für Ehe. Ich bete für unsere Ehefrauen. Vater, ich bete, zeig ihnen, wie sie ihre Männer lieben können. Wie es dein Plan ist, Vater. Du hast einen guten Plan. Du hast den perfekten Plan für Ehe. Und ich bete dafür, Vater, dass wir als Ehepaare uns wieder neu auf dich ausrichten. Und zeigen, wie du dir Ehe gedacht hast. Ich bete für alle die noch keine Ehe sind, aber wo du sagst, hey, ich habe einen Plan für dich, dass du sie jetzt schon vorbereitet, dass sie, bevor sie nach dem perfekten Ehepartner suchen, erstmal selber zu einem Partner werden, wie du ihn dir vorstellst. Und ich bete dafür, dass du uns schon im Vorfeld zeigst, hey, wie stellst du dir Ehe vor? Dass wir dich zur Nummer eins in der Ehe machen, weil du weißt, wie Ehe läuft, Vater. Und ich bete dafür, dass wir als Paare immer mehr, dich immer mehr zum Mittelpunkt machen. Dadurch immer mehr zusammen näher zu dir wachsen und gleichzeitig auch näher zusammenwachsen, Vater. Und Vater, ich bete auch für alle die, wo du sagst, hey, für dich ist es nicht mein Plan, dass du in einer Beziehung lebst, sondern ich möchte durch dich wirken. Ich möchte, dass du mehr Kapazitäten frei hast. Bete ich dafür, Vater, dass sie erkennen, wie sie in dir die Erfüllung finden können, wie sie in dir alles finden, was sie brauchen. Weil wenn du das bist, was wir haben, haben wir alles, was wir brauchen, Vater. Und ich bete dafür, dass du sie freisetzt, das zu investieren, wo du sie investieren möchtest, Vater, wo du diesen guten Plan hast. Dass du ihnen genau zeigst, hey, was möchtest du mit diesen Ressourcen, mit dieser Zeit, die sie zusätzlich frei haben, wie du sie da gebrauchen möchtest. Dass es ein hingegebenes Leben ist, welches erfüllt von dir ist und wo du nur so raussprudelst, Vater. Vater, ich bete für Freundschaften. Ich bete dafür, dass du uns zeigst, wie du dir Freundschaft vorstellst. Wo du uns gebrauchen möchtest, damit wir ein Licht für unsere Freunde sein können, wo wir sie supporten können. Ich bete dafür, dass du tiefe Freundschaften schenkst, wo wir zusammen dich lieben können. Wo wir uns zusammen da durchtragen können, wo es gerade tough ist, wo du uns gebrauchen möchtest, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig supporten. Und Vater, ich bete für unsere Kindererziehung, dass du uns Weisheit schenkst. Hey, was braucht unsere Kinder, was brauchen sie heute von uns? Welche Worte möchtest du heute, dass wir ihnen sagen? Welches Potenzial hast du in sie gelegt, wo wir sie unterstützen können, wo wir sie finden können? Was wir in ihnen hervorlieben können, Vater. Vater, wir sind hier. Unser Leben gehört dir. Wir sind dein, Vater. Und ich bete für die Gemeinde, dass du jedem Einzelnen hier zeigst, hey, wo möchtest du ihn viel gebrauchen? Du hast einen guten Plan für diese Gemeinde. Und du hast einen guten Plan für jeden Einzelnen. Ich bete dafür, dass du uns zeigst, hey, was ist dein Plan? Auch was ist dein Zeitmanagement? Teilweise klingt es so, als hätten wir keine Möglichkeit, weil wir so beschäftigt sind. Aber du hast einen guten Plan, so dass es nicht auslaugend ist, dass es uns nicht in einen Burnout führt, sondern du weißt ganz genau, was wir tun sollen und auch, was wir nicht tun sollen. Zeig uns, was du durch uns tun möchtest. Zeig uns, wo du hier Fähigkeiten in Menschen gesetzt hast, wo du Leidenschaft in Menschen gesetzt hast, wo du Potenzial in Menschen gesetzt hast, welches jetzt aber noch nicht hervorscheint, wo du aber sagst, hey, ich möchte durch dich wirken, ich möchte durch dich ein Licht sein, ich möchte durch dich Gemeinde bauen, ich möchte durch dich mein Reich bauen. Diese Gemeinde gehört dir, aber du sagst, ich möchte meine Gemeinde durch Menschen bauen. Und ich bete dafür, Vater, für eine Freiheit hier, dass wir uns frei können. Und wenn es jetzt noch nicht dran ist, in irgendeinem Arbeitsbereich zu starten, dass du uns die Geduld gibst, weiter auf dich fokussiert zu bleiben und zu schauen, okay Gott, wann soll ich starten? Wann ist es dran? Vater, wir sind hier. Unser Leben gehört dir. Und wir wollen einfach, ja, wir wollen das tun, was wir in Römer 12, Vers 1 lesen, Vater. Angesichts deiner Barmherzigkeit, deiner Großartigkeit, deiner Liebe, deiner Kraft, deiner Fürsorge sind wir hier. Du siehst jeden Einzelnen, der mit mir übereinstimmt. Und wir geben unser Leben dir hin. Wir machen dich zur Nummer 1. Du bist unser Gott. Du bist unser König. Und wir sagen ja zu einem Leben mit dir im Mittelpunkt.